Moin. Wunderschönen guten Morgen. Ostfriesisch ist keine besondere Sprache. Das kann jeder lernen. Das ist mein Modesbrauch. Das ist meine Muttersprache. Deshalb kann ich's. Ja. Ich habe da auch so einen kleinen Büchertisch mitgebracht, dass wenn man bei Martin Lux und der Hiltraut vorbeigeht an der Wand, da sind so zwei kleine Tische und da habe ich so ein paar Schriften mitgebracht und Bücher, da kann man sich gerne bedienen. Audio-CDs auch in MP3-Format kann man gerne noch mitnehmen, wenn man an verschiedene Themen, biblische Themen interessiert ist. Das ist alles kostenlos. Das kann man gerne mitnehmen, wer etwas geben möchte. Da steht so eine kleine Dose, da kann man dann was reintun. Aber keiner muss sich ein Gewissen machen. Jeder darf das auch so mit nach Hause nehmen, lesen oder auch weitergeben. Ja, ich komme ja aus Ostfriesland. Dort unterrichte ich an einer kleinen Bibelschule mit. Und außerdem bin ich dann auch noch in Gemeinden unterwegs oder ja auch manchmal bei den Sinti-Geschwistern. Und ja, wo der Herr einen hinführt, wie wir heute Morgen noch in der Andacht gehört haben, was der Herr einem vor die Füße legt, das sollen wir anpacken und nicht immer so lange warten, bis unser Wunsch erfüllt wird. Ja, wir wollen beginnen mit unserem Bibeltext und der Bibelauslegung. Wir werden heute Morgen nicht alles schaffen, es geht um 4. Mose Kapitel 11. Vorher aber lese ich noch zwei Verse aus 1. Korinther 10. Aber man kann das ganze Manuskript auch bekommen über 4. Mose 11. Das werde ich dem Martin Lux dann auch noch geben. Der kann das dann noch mit auf die CDs packen, die er dann ja auch anbietet. Zunächst nochmal 1. Korinther 10, Vers 6. Da heißt es, das ist aber uns zum Vorbild geschehen, dass wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene gelüstet hat. Über den Bibeltext haben wir gestern Abend schon einiges gehört und das ist auch hier wahrscheinlich ein Hinweis auf 4. Mose Kapitel 11. Und dann noch 1. Korinther 10, Vers 10, murrt auch nicht, gleich wie jene etliche murrten, und wurden umgebracht durch den Verderber. Das also als Überschrift kann man sagen zu dem Thema von 4. Mose Kapitel 11. Denn wir haben ja gehört, was bei der Wüstenwanderung geschah, ist uns zum Vorbild geschrieben oder eben auch zur Mahnung. Und Eberhard sprach ja von diesen Gegenstandslektionen während der Wüstenwanderung. Da ist so viel passiert. Und da können auch wir als Gemeinde oder auch als Nachfolger Christi einiges davon lernen oder uns auch ermahnen lassen. Und eine Gegenstandslektion haben wir hier in 4. Mose Kapitel 11 vorliegen. Da geht es nämlich um die Wüstenwanderung und um das Volk Israel und um ihr Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Und ich lese einige Verse aus 4. Mose Kapitel 11. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen. Ich habe zwar ganz ausgelegt, aber das werden wir heute Morgen nicht schaffen. Wir werden uns vielleicht an drei Punkten dann orientieren. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm so schlecht gehe. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den Herrn. Da verschwand das Feuer und man nannte die Stätte Tabera, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Kinder Israel wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manna. Es war aber das Manna wie Koriandersamen anzusehen, wie Bacholderharz. Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau über das Lager fiel, so fiel das Manna mit darauf. Und ab Vers 18 weiter. Und zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben. Denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist. Und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gezogen? Und noch ab Vers 31, da erhob sich ein Wind vom Herrn gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer und ließ sie auf das Lager fallen, eine Tagesreise weit, rings um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den anderen ganzen Tag. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte einen Homer. Und sie breiteten sie rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer großen Plage. Daher heißt die Stätte Gräber der Lust, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Von den Lustgräbern aber zog das Volk weiter nach Hazeroth und sie blieben in Hazeroth. Bis hierher unser Bibeltext. Ja, wir haben schon gestern Abend gehört, dass alles, was geschehen ist, auch in der Geschichte Israels, auch für uns geschrieben worden ist. Das steht ja auch noch einmal in Römer 15 auch so geschrieben. Und wir haben auf der einen Seite den Exodus, das heißt den Auszug aus Ägypten, dann die Wüstenwanderung und schließlich wird das Ziel erreicht, Kanaan. Und das sind auch so Stationen in gewisser Weise für uns auch in der Nachfolge Jesu Christi heute. Zunächst einmal der Exodus, der Auszug aus Ägypten bedeutet für uns auch Loskauf von der Knechtschaft der Sünde und von der Knechtschaft Satans. Frei geworden und wir gehören jetzt Christus. Exodus bedeutete ja auch schon für das Volk Israel, sie sind von Gott erwählt, auserwählt und geliebt und vom Herrn freigekauft. Und Exodus heißt darum auch Freiheit. Was gibt es Schöneres, als dieses kostbare Gut genießen zu dürfen und besitzen zu dürfen? Freiheit, nicht mehr geknechtet zu sein. Natürlich bedeutet der Exodus auch zugleich Trennung von der alten Welt und von alten Gewohnheiten. Und Exodus bedeutet letztendlich auch, alles ist von Gott geschenkt. Was hat Israel sich selber angeeignet? Konnten sie sich selber befreien aus Ägypten? Haben sie gegen die Ägypter gekämpft? Nein, alles ist geschenkt. Das bedeutet Exodus. Das bedeutet Auszug. Und es bedeutet, Gott stritt für Israel und überwand die Ägypter. Und von daher gibt es ja genug Gründe der Dankbarkeit. Darüber haben wir ja schon eingangs auch selber nachgedacht. Es gibt so viele Gründe, Gott zu danken. Und auch Israel hatte wirklich Grund zur Dankbarkeit für alles, was Gott an ihnen getan hatte und was er ihnen geschenkt hatte. Ja, und wir merken schon diese Begrifflichkeiten, die ja hier auftauchen im Zusammenhang mit dem Volk Israel, mit der Geschichte des Volkes Israel. Das kann man auch alles so auf unser geistliches Leben übertragen. Auch wir sind erwählt, Geliebte, auch wir sind freigekauft durch das teure Blut Jesu Christi. Wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind Eigentum Gottes geworden. Gott hat für uns gekämpft am Kreuz von Golgatha. Er hat für uns gestritten, er hat den Sieg vollbracht durch Jesus. Wir haben genug Grund zur Dankbarkeit. Also nicht, eigentlich hätte 4. Mose 11 gar nicht stehen dürfen im Pentateuch, in den 5 Büchern Mose. Ja, eigentlich. Ja, und die Wüstenzeit, das ist die Zeit der Nachfolge Jesu, der Nachfolge der Kinder Gottes. Man muss sich das vorstellen, 2 Millionen Menschen oder noch mehr in der Wüste oder lagerten ungefähr 2 Jahre am Berg Sinai. Das größte Flüchtlingslager, das es da jemals gegeben hat. Oder wir sehen heute die vielen Bilder von den Flüchtlingslagern, die kaum zu versorgen sind. Und hier sind über 2 Millionen Menschen, die versorgt werden wollen, tagtäglich mit Wasser und Nahrung. Ich vergesse nie wieder, wie wir mit unseren Kindern eine Wattwanderung gemacht haben zur Insel Baltrum. Und das war Sommer, da waren viele Reisegruppen, die ganzen Touristen waren da. Und jede Gruppe hatte dann so einen Wattführer. Und dann zogen wir alle so hinterher. Und dann kam so ein Priel. Also das sind so Art Gräben, die Wasser führen, auch bei Ebbe. Und da mussten wir durch. Und die Wattführer, die wussten genau, wo man hindurchgeht. Und die sagten, ihr müsst genau hinter uns herstapsen, sonst wird das nichts. Das kann schon sein, ein Fuß tritt daneben und da ist es tiefer. Dann habt ihr mindestens eine nasse Hose oder was noch alles dazukommt. Ihr müsst genau hinter uns hergehen. Und wir alle in Entenmarsch hinter den Wattführern her und durch so ein Priel hindurch. Und das zog sich fast vom Festland bis nach Baltrum hin. Da haben wir auch gesagt, so muss es ungefähr damals im Roten Meer gewesen sein, beim Auszug Israels, nicht wahr? Alle hinter Mose her. Fußstapfen an Fußstapfen und fest das Ziel im Auge behalten. Übrigens, das ist auch bei einer Wattwanderung so. Da muss man das Ziel im Auge behalten, weil das kann schon mal über 3-4 Stunden gehen. Und das geht auch mal über Muschelbänke und oder so ein Schlick, wo man so einsackt. Das ist also sehr anstrengend. Oder man kann mal durch einen Regen, Gewitter überrascht sein. Und da heißt es auch, das Ziel im Auge behalten. Nicht aufgeben, nicht einfach unterwegs stehen bleiben. Wer das macht, na, der wartet auf die nächste Flut. Ja. Und darum heißt es immer weiter, nicht stehen bleiben, nicht aufhören, sondern immer das auf das Ziel fixiert sein. Und das wird auch ja dann belohnt mit so einem schönen Inselaufenthalt. Ja, Wüstenzeit bedeutet eben noch auf dem Weg sein. Das müssen wir wissen, auch für uns. Wir haben das Ziel klar vor Augen, wir kennen das Ziel. Oder kennt ihr etwa nicht euer Ziel der Nachfolge Jesu? Das sollte bekannt sein, dieses Ziel, bei Jesus zu sein. Endlich dahin zu kommen, wo wir eigentlich hingehören, zu unserer Heimat. Unsere Heimat ist ja gar nicht mehr hier auf der Erde. Wir sind schon jetzt Bürger des Himmelreichs und des Himmels. Und hier sind wir einfach nur unterwegs. Wüstenzeit bedeutet auch, Entbehrungen auf sich zu nehmen. Das gehört mit dazu. Das müssen wir wissen. Entbehrungen müssen aber kein Mangel darstellen. Das ist etwas anderes. Entbehrungen, nicht wahr, das gehört mit dazu, weil wir jetzt Jesus Christus nachfolgen. Ja, da gibt es in der Wüste Hunger, Durst, es gibt auch Leid, es gibt Versuchungen, Prüfungen, Kämpfe. Aber wir haben ein klares Ziel. Der Weg durch die Wüste ist ein dorniger Weg, ein Weg voll von Hindernissen, Anfechtungen, Versuchungen. Wüste heißt auch ausharren müssen, geduldig sein und niemals die Hoffnung aufgeben, egal was kommt. Wüstenzeit steht darum auch für Prüfungen. Und diese Prüfungen geschehen mit dem Ziel, damit wir geistlich wachsen. Das möchte Gott in der Wüstenzeit, dass wir geistlich wachsen, dass wir verändert werden, dass wir umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu, ja, dass wir auch Gott besser kennenlernen. Darum lässt er auch die Wüstenzeit zu, mal mehr, mal weniger, auch in unserem Leben. Warum lässt er auch so manches Leid zu? Gott hat damit ein Ziel in meinem und deinem Leben. Und das bedeutet auch, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen geistlich? Da sind wir immer wieder herausgefordert, Israel ja auch, während dieser Wüstenzeit. Ja, wenn man auf einmal ja nichts hat, wenn einem was fehlt oder da ist irgendeine schwere Not, wie reagiere ich geistlich? Und da können wir eine Menge auch lernen. Und Wüstenzeit bedeutet letztlich auch völlige Abhängigkeit von dem Erlöser, von Gott. Völlige Abhängigkeit. Ja, noch einmal, wir müssen uns das so vorstellen. 2 Millionen Menschen am Sinai in dieser 40, 45 Grad Hitze. Wir haben die Tage davon gehört, von Asien, wo es so heiß gewesen ist. 2 Millionen Menschen. Ja, und wo kriegen wir jetzt morgen etwas zu essen her? Bedeutet völlig abhängig zu sein von dem Herrn. Oder? Mose sagt ihr selber, ja, das ist hier auch so eine Klage, die ich jetzt übersprungen habe von Mose. Mose sagt ihr selbst zum Herrn, wo soll ich ein Fleisch nehmen für 600.000 Mann und Fische aus dem Roten Meer für 600.000 Mann und dazu kommen noch Frauen und Kinder, woher soll ich es nehmen? Man ist völlig auf den Herrn geworfen. Wir können nichts von uns selber tun. Israel muss also sein ganzes Vertrauen auf den Herrn allein setzen. Sie haben keine andere Hilfe. Das ist, glaube ich, auch ein Bibelwort, oder? Steht in den Propheten. Israel hat keine andere Hilfe. Und das ist für uns genau so. Du hast keine andere Hilfe als nur Jesus. Und schließlich das Ziel, das Land Kanaan. Für uns die himmlische Herrlichkeit. Natürlich steht nicht Kanaan 1:1 für die himmlische Herrlichkeit. Ja, das müssen wir eindeutig sagen. Eberhard hat es gestern Abend gesagt, da gab es noch Kämpfe in Kanaan. Und auch der Hebräerbriefschreiber sagt ja, in Kanaan sei du noch nicht zur Ruhe gekommen. Ja, es ist noch eine Ruhe vorhanden im Volk Gottes. Kanaan steht einfach dafür, das Ziel ist erreicht. Ja, und für uns als Nachfolger Jesu ist das unsere Heimat im Himmel, die ewige Herrlichkeit bei Jesus, das neue Jerusalem. Alle Strapazen lohnen sich, denn es ist die neue Heimat. Und auch der Apostel Paulus fasst indirekt diese 3 Stationen, Exodus, Auszug, Befreiung, Wüstenwanderung und dann das Ziel in Philipper Kapitel 3, 13 bis 14 zusammen, wo es heißt, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Also, er ist noch unterwegs. Aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, Ägypten. Und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage auf das Ziel hin, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also auch Paulus hat so ein klares Ziel vor Augen. Ja, und denkt nicht immer an früher und an die Vergangenheit, sondern ist mit Jesus unterwegs und hat ein klares Ziel vor Augen. Ja, und somit ergeben sich aus dem gesamten Kapitel von 4. Mose 11 diese 4 Themen, die wir aber nicht alle heute Morgen behandeln können, aber ihr bekommt das Manuskript mit auf die CDs. Ja, und man entdeckt hier beim Lesen 4 Klagen. Die erste Klage, der Überdruss, Verse 1 bis 3. Die zweite Klage, die klagenden Stimmen von außen, von den Fremden, Verse 4 bis 5. Dann die dritte Klage, unsere Augen sehen nichts als Manna, Vers 6. Und schließlich sogar die Klage von Mose, die Mosesklage. Die Last, Herr, ist mir zu schwer. Vers 14, das wäre auch schon ein Thema für sich, ja, das mir auch auf den Herzen brennt. Aber zeitlich werden wir das heute Morgen nicht hinbekommen. Zunächst die erste Klage, der Überdruss. Und ich lese mal den ersten Vers noch einmal nach der Elberfelder Übersetzung, weil das da so ja auch eindringlich hervorgehoben wird, diese Klage. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, Also man kann sagen, er eiferte. Da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers Tabera. Klagen erreichen das Ohr Gottes und nicht Gebete. Das ist ein Unterschied. Wenn es wenigstens Klagegebete gewesen wäre, wie in den Psalmen oder wie bei Mose nachher. Nein, Klagen erreichen die Ohren Gottes. Und sie ereiferten sich in ihren Klagen. Was bedeutet das? Die steigerten sich so richtig rein, oder? Nicht, dass da frisst sich so richtig Wut an und da kommt ja eine Klage zu der anderen. Wenn man da erstmal loslegt, ja, dann hört man gar nicht mehr auf. Dann ist nur noch alles schwarz in unserem Leben. Alles negativ. Da kann man sich so richtig rein versteigern und man kommt da selber fast gar nicht mehr raus. Ich habe mir gedacht, was für ein Beispiel gibt es da? Nun, wir kennen alle solche Beispiele. Das sind die Kleinkinder. Kennt ihr die Kleinkinder, so 2-, 3-, 4-Jährige? Ja, wenn die mal so losheulen, so richtig, die können sich so rein versteigern, ja, die hören nicht mehr auf. Kennt ihr das? Schon lange her, nicht? Oder bei euren Enkeln und so weiter. Ja, die steigern sich so, die kommen da nicht mehr selber raus. Ja, die sind nur noch am Heulen. Und da muss man mal ein bisschen kräftiger. Na, jetzt aber, das reicht. Sonst rappelt's im Karton. Als meine Kinder dann in die Schule kamen, da hat das mit dem Kartonrappeln nicht mehr geklappt. Dann haben sie gefragt, Papa, ist das so schlimm, wenn es im Karton rappelt? Was ist da denn drin? Ja, aber nicht, da muss man mal ein bisschen kräftiger und sagen, hör mal, das reicht aber jetzt. Das ganze Klagen, das ganze Seufzen, das ganze Jammer. Schau wieder auf den Herrn. Du hast doch ein herrliches Ziel vor Augen. Ja, da ist es auch gut, dass auch mal dann zu bekennen vor dem Herrn, dass wir da wieder rauskommen. Wir wollen gleich noch kurz drauf eingehen. Aber hier zunächst noch mal beim Volk Israel wollen wir stehen bleiben. Also eine Menge an Frustration hatte sich aufgebaut. Die Dankbarkeit in Bezug auf die Erlösung war verschwunden. Unzufriedenheit und Misstrauen breiteten sich im ganzen Lager aus. Nachher heißt es ja noch, jede Sippe, jede Familie klagte in ihrem Zelt, vor ihrem Zelt. Nur Mose nicht, der klagte vom Herrn. Ist auch ein Unterschied. Und wir haben ja schon gestern Abend von den Psalmen gehört. Die Psalmen gehen immer wieder auf diese Geschichte Israels ein. Und Psalm 78 nennt uns den Grund für diese Klagen. Wir hören einmal Psalm 78, die Verse 21 bis 22. Da hören wir den Grund der Klagen. Darum, als der Herr es hörte, wurde er zornig und Feuer entzündete sich gegen Jakob, Tabera. Und auch Zorn stieg auf gegen Israel, weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Hilfe vertrauten. Da haben wir also den Grund für die Klagen. Unglaube. Unglaube und Vertrauen sind ja zwei Gegensätze wie Feuer und Wasser. Das Vertrauen ist ja ein Kennzeichen einer innigen, herzlichen Beziehung zwischen dem Kind und dem himmlischen Vater, so wie auch zwischen den Kindern und den Eltern. Ja, Vertrauen, ein Zeichen, Kennzeichen der innigen, herzlichen Beziehung. Unglaube ist genau das Gegenteil. Unglaube zerstört Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus. Unglaube verwirft letztendlich auch die Verheißungen und Zusagen Gottes. Das macht der Unglaube. Ein Unglaube glaubt ja eben nicht an die Zusagen Gottes. Ich trage dich hindurch. Ich bring dich ans Ziel. Und Unglaube verwirft auch die Wunder Gottes, wie wir das hier bei Israel erleben. Israel hatte doch schon so viele Wunder erlebt, durchs Rote Meer. Sie haben zu essen bekommen, Manna, sie haben zu trinken bekommen, Wasser des Lebens. Aber der Unglaube verwirft die bisherigen Wundertaten in unserem Leben. Der Unglaube verwirft die Allmacht und die Kraft Gottes. Und schließlich verwirft der Unglaube ja Gott selbst. Das ist das. Das ist die höchste Steigerung des Unglaubens, ja. Gott selbst wird ja verworfen. Und deshalb hier auch diese harte Reaktion Gottes. Tabera, Feuerbrand. Es entsteht ein Feuer am Rand des Lagers und frisst, ja. Und das ist eben der Grund, wegen dem Unglauben. Ja, und die Frage stellt sich uns, für uns persönlich, wie reagieren wir, wie reagiere ich geistlich, wenn Klagen, Missstimmungen, Unzufriedenheit in meinem Herzen hochsteigen wollen? Wie reagieren wir da? Ja? Und wir können dann zunächst einmal einen Dankespsalm lesen. Oder wie wir es in der Einleitung gehört haben von Dietrich, ganz bewusst sich mal überlegen, was hat der Herr denn bisher alles Gutes in meinem Leben getan? Wir können ein Dankeslied singen, auch das vertreibt Missstimmungen. Wir haben ein Dankeslied singen. Und wir können uns erinnern an all das, was der Herr bisher an Gutem oder auch Wunder in unserem Leben gewirkt hat. Ist er denn nicht derselbe auch heute an diesem Tag? Psalm 103, ja? Können wir lesen, da ist von der Dankbarkeit gegenüber dem Herrn die Rede. Ja, und das Wichtigste, wir sollten unsere Unzufriedenheit und unser Murren überhaupt auch Jesus bekennen. Das sollte vielleicht sogar an erster Stelle hier erst einmal stehen. Ja, weil wir merken auch, manchmal kommen wir ja da selber nicht mehr raus. Wir sind so gefangen in diesen trübseligen Gedanken. Und da ist es auch wichtig, dem Herrn Jesus das zu bekennen, weil das ist Sünde und weil wir ja nicht unser Vertrauen gegenüber Jesus gehabt haben. Und deshalb ist es wichtig, das Jesus auch als Sünde zu bekennen. Wir können auch zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen, wenn wir da selber nicht von loskommen und es mit einem Bruder, mit einer Schwester vor dem Herrn bekennen. Und auch wenn wir Klagen haben über Geschwister, über andere Menschen, Missstimmungen, Unzufriedenheit, wenn sich da so ein Frust angestaut hat, es ist wichtig, das vor dem Herrn zu bekennen und nicht bei dem Nächsten, ja, und da das alles rauszulassen, ja, sondern vor dem Herrn. Ja, oft stand ich in solchen Situationen, ich weiß, wovon ich hier spreche, alles, was hier draufsteht, habe ich auch selber durchlebt, ja. Ich weiß das, nicht? Wenn man manchmal mit Brüdern oder so, wenn man hart und hart aneinander gekommen ist und dann kommt nach Hause und da ist so viel Frust, hat sich angestaut und man möchte am liebsten wieder hingehen und mal auf den Tisch klopfen. Aber das ist wichtig, wie reagiere ich geistlich? Ja? Ich kann das alles, diesen Frust bei Jesus rauslassen. Er ist dafür gestorben. Ihm kann ich das alles sagen. Dass wieder Frieden in mein Herz einkehrt und dass ich ihm sage, Herr, regle du das. Ich krieg das nicht gebacken. Regle du das. Die zweite Klage, die klagenden Stimmen von außen, das sind also die Fremdlinge, die mit dem Volk mitgereist sind. Also die nicht zum Volk Israel gehörten. Auch solche gab es, die mitgezogen waren. Später konnte auch ein Mischvolk daraus werden, also Proselyten, wie auch immer. Ja, hier ist von Fremdlingen die Rede in Vers 4. Nun, wir müssen ganz klar festhalten, die Fremdlinge an sich sind nicht das Problem. Ja, müssen wir ganz klar sagen. Die Fremdlinge an sich sind nicht das Problem. Wir hören einmal ein paar Anmerkungen aus der Tora, aus dem Gesetz Mose. Da heißt es zum Beispiel, dass Israel die Fremdlinge nicht unterdrücken soll. Und nachher im Land Kanaan gehört die Nachlese bei der Ernte den Fremdlingen. Und dann heißt es weiter, das Recht in Israel gilt auch den Fremden. Und die Fremdlinge dürfen auch am Passafest teilnehmen, nach den Passa-Regeln. Und ein Fremder darf sogar ein Feueropfer bringen, nach den levitischen Geboten. Und schließlich heißt es, und hier nenne ich mal eine Bibelstelle, 5. Mose 10, 17 bis 19, Gott hat die Fremdlinge lieb. Ist das nicht wunderbar? Nicht, wenn wir unter Fremdlingen arbeiten in Deutschland, nicht? Martin und Hiltrau machen das ja auch, ja, dann wären einem diese Verse so wichtig. Gott hat die Fremdlinge lieb, darum sollen auch wir sie lieb haben. Also Israel als Volk Gottes wurde von Gott selbst aufgefordert, echte Integrationsarbeit zu leisten. Damals schon. Das bedeutete auch selbstverständlich, dass die Fremdlinge sich an die Tora halten sollen in Israel. Das gehörte mit dazu. Und es heißt in 5. Mose 31, Vers 12, die Fremdlinge sollten in der Tora unterrichtet werden, damit sie Gott fürchteten. Ob die nachher auch zum Glauben kommen, ist eine andere Sache. Aber damit sie Gott fürchteten. Das Ziel sollte darin bestehen, nicht Israel sollte die Gewohnheiten der Fremdlinge annehmen, sondern die Fremdlinge sollten die Gewohnheiten und letztendlich auch den Glauben Israels annehmen. Israel sollte also nie sagen, die Religion des Fremden ist auch meine Religion. Der Glaube des Fremden ist auch mein Glaube. Nein. Ihr merkt, ich spreche so ein bisschen modern, nicht? Wie das heute so gesagt wird. Nein, sondern im Gegenteil, sie sollten den lebendigen Gott finden. Natürlich bestand auch die Gefahr, dass die Fremden einen negativen Einfluss auf Israel ausübten. Und dafür haben wir jetzt hier in 4. Mose 11 eben ein Beispiel. Die Fremden wurden begierig nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie hatten die Wüstenwanderung mit ihren Entbehrungen satt. Sie hatten vielleicht auch nicht so dasselbe Ziel vor Augen wie Israel. Sie waren einfach froh, keine Sklaven der Ägypter mehr sein zu müssen. Aber sie verloren ganz schnell das Ziel aus den Augen. Und sie vertrauten vielleicht auch gar nicht so den Verheißungen Gottes, in ein Land einzuziehen, wo Milch und Honig fließen. Ja, die Taktiken der Fremdlinge, sie lenken vom Ziel ab. Aber da, wo ich kein Ziel mehr vor Augen habe, da irre ich umher. Und sie machen die Entbehrungen zu einem Mangel und diesen Mangel unendlich groß. Das sind so die Taktiken, ja? Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber das wird dann so richtig aufgebauscht. Riecht ihr nicht den Duft der Fleischtöpfe in Ägypten? Merkt ihr nicht, dass ihr jeden Tag was verpasst? Schmeckt ihr nicht das Fleisch zwischen euren Zähnen? Ja, und die sind am Hungern und am Dursten, nicht wahr? Und dann solche Sätze, nicht? Da muss man ja auch ertragen können erstmal. Und dann sagen sie weiter, die Fremdlinge, ach, wir denken an die Fische. Denkt ihr jetzt nicht auch an eine wohlschmeckende Scholle, an Rotbarschfilet, Seezunge, Krabbenbrot, Hummer, Brathering, Matjes? Ich weiß, wovon ich spreche. Als ich mit 20 Jahren nach Basel kam, in einem fremden Land, unter fremden Leuten, ganz alleine und musste da wirklich ganz allein zurechtkommen, 1000 Kilometer vom Elternhaus entfernt, da konnten die nicht mal eben mir da zur Seite stehen. Habe ich natürlich erst den Ostfriesentee vermisst. Das waren schon harte Entbehrungen. Und dann so ein Krabbenbrot, Matjes, Brathering. Und da muss ich ehrlich gestehen, dann habe ich doch so ein bisschen diesen Frust in meinen Briefen nach Hause rausgelassen. Ich habe das dann so geschrieben. Und dann haben die Ostfriesen doch so ein Mitleid mit dem Siegfried in Basel gekriegt. Die haben gesagt, da müssen wir was tun. Nicht der arme Junge, der verhungert uns da ja ganz. Und nicht nur meine Verwandten, sondern auch die Freunde aus dem Jugendkreis, die haben dann alle so Päckchen für mich gepackt. Die kriegte ich dann nach Basel hin. Und was war drin? Brathering. Und was war im nächsten Päckchen? Brathering. Was war im dritten Päckchen? Brathering. Und da stapelt sie sich also bis nach oben hin, der Brathering. Und Zartbitterschokolade war damals auch mein Ding. Ein ganzes Stapel Zartbitterschokolade. Und ich habe gegessen und gegessen und gegessen und ein halbes Jahr lang. Und dann habe ich bis heute nie mehr Zartbitterschokolade angerührt. Und erst nach 20 Jahren habe ich wieder ein Brathering gegessen. Ja, so ist das mit dem Klagen. So ist das mit dem Klagen. Und wenn wir unterwegs sind, für den Herrn, wenn wir im Dienst stehen für den Herrn, gehört es selbstverständlich dazu, auch Entbehrungen auf sich zu nehmen. Es sind Entbehrungen für Jesus. Hier wollte ich ja Gottes Wort studieren in Basel. Es sind Entbehrungen für Jesus, die wir auf uns nehmen. Es ist kein Mangel. Das will uns der Feind immer einreden. Ach, das ist ein Mangel, du hast ja zu wenig. Ach, du krepierst ja, du Arme, dir geht's ja schon so schlecht. Nein, es sind Entbehrungen für Jesus, die wir aufnehmen, wenn wir für ihn unterwegs sind. Aber diese fremden Stimmen lassen nicht locker von außen und sagen weiter, früher war doch alles besser. Oder wisst ihr wirklich, dass es in Kanaan besser sein wird? Immer diese Vertröstung auf das zukünftige Kanaan. Das können wir schon nicht mehr hören. Jetzt wollen wir leben. Jetzt. Merkt ihr? Klingt auch ganz modern, oder? Immer diese Vertröstung auf die himmlische Herrlichkeit, können wir schon nicht mehr hören. Jetzt wollen wir leben, jetzt. Die Fremden, und das ist ja das Harte daran, die Fremden nutzen ja die schwachen Stunden der gläubigen Israeliten aus und das Leiden, um materielle Sehnsüchte zu erwecken. Sie leisten gute Überzeugungsarbeit in Bezug auf die angeblichen Vorzüge des alten Lebens. Sie klammern ganz bewusst die Sklaverei, die Peitschen, Unterdrückung, Abhängigkeiten, Erniedrigungen aus. Davon sprechen sie natürlich nicht, wie es im alten Leben ausgesehen hat. Sie klammern ganz bewusst auch alle bisherigen Taten und Wunder Gottes aus. Und die Israeliten selbst hatten die Werke Gottes vergessen. So heißt es im Psalm 106. Wir haben ja schon gestern ein paar Verse gehört hier. Eine Erinnerung an 4. Mose 11, Psalm 106, 13 bis 14. Aber sie vergaßen bald seine Werke. Sie warteten nicht auf seinen Rat, also auf sein göttliches Eingreifen. Sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Gerade in den schwachen Stunden eines Lebens ist es ganz wichtig, sein ganzes Vertrauen auf Gott allein zu setzen. Die Stille zu suchen, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn. Aber die Israeliten hören auf die eindringenden Stimmen von außen. Sie vergessen in diesem Augenblick die Verheißungen. Sie lassen sich vom Gejammer anstecken und rufen nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, der neutestamentliche Bezug. Auch wir stehen in der Gefahr, nicht wahr? Von ja den Stimmen von außen überwältigt zu werden. Das sind vielleicht Mitläufer in der Gemeinde, ja, die nicht wiedergeboren sind, wovon 1. Johannes 2,19 spricht, ja, die dann mit ihren Stimmen auf uns eindringen, uns vielleicht zu locken versuchen. Und Johannes warnt deshalb auch im 2. Kapitel des 1. Briefes in den Versen 15 und 16 uns davor: Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn alles, was in der Welt ist, ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Stolzes Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und Petrus nennt die Verführer Brunnen ohne Wasser. Sie versprechen das Leben, aber ohne Inhalt. Brunnen ohne Wasser. Ja, wie sehen die Taktiken und Klagerufe heute aus? Nun, zunächst gibt es manche Klagen über die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes werden als überholt und reaktionär tituliert. Der Mensch soll sich viel mehr von der Lust bestimmen lassen. Enthaltsamkeit hemmt nur die Entwicklung des Menschen. Die Konsum- und Spaßgesellschaft wird proklamiert, was sich auch auf die Gottesdienstgestaltung auswirkt. Andere klagen wieder über die Bibel. Die Bibel wird als ein veraltetes Buch dargestellt. Sie enthält vielleicht hier und da Gottes Wort. Und wenn die Bibel Gottes Wort enthält, dann ist es kein autoritatives Wort Gottes mehr, dem wir im Alltag gehorchen müssten. Andere klagen heutzutage über das Wort vom Kreuz. Theologen bezeichnen das Wort vom Kreuz als eine veraltete Evangeliumspredigt, wie N.T. Wright. Überhaupt will man mit den zentralen Heilsaussagen wie Sühnopfer, Stellvertretung, Versöhnung, Reinigung, Rechtfertigung, Blut Christi nichts mehr zu tun haben. Manche klagen über das Bekenntnis, dass die Wahrheit allein in Jesus Christus zu finden ist. Sie wünschen sich vielmehr eine Vermischung der Weltreligionen und gründen dann das Haus der Weltreligionen wie in Hannover oder das House of One, das Haus des Einen, wie in Berlin. Diese Proklamation der abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam. Dann gibt es aber auch die Suggestion von fehlenden Bedürfnissen. In einer Konsumgesellschaft werden materielle Bedürfnisse über die geistlichen Bedürfnisse gestellt. Das müssen wir uns gerade hier im Westen immer wieder sagen lassen, ja, dass es da nicht zu einer Akzentverschiebung kommt. Ständig wird uns suggeriert, dass es noch die neueste Mode oder jene technische Neuentwicklung eines Gerätes oder eine schmackhafte Kreation einer Gaumenfreude fehle. Wir würden ja was verpassen. Wir sind darauf getrimmt, uns die materiellen Bedürfnisse sofort zu besorgen, per Auto oder schneller noch durch eine Online-Bestellung. Aber sorgen wir auch für unsere geistlichen Bedürfnisse? Ist uns unser geistliches Wachstum noch wichtig? Wohl nicht umsonst gehört die Enkratie, das ist die Enthaltsamkeit, ja, zu der Frucht des Heiligen Geistes. Die Enthaltsamkeit, Enkratie, die Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5,22. Ja, die Konsumideologen versuchen, unsere Sehnsüchte nach Unterhaltung zu erwecken. Geschickt nutzen sie alle Arten von digitalen Möglichkeiten aus, um uns per SMS-Botschaften auf dem Laufenden zu halten und uns mit den neuesten Meldungen zu konfrontieren. Stundenlang schaut man sich dann die Kurzvideos auf dem Smartphone an. Wie viel Zeit bleibt noch übrig für das Wort Gottes, für die Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern? Und schließlich versucht der Feind Gottes, das alte Leben schön zu reden. So schlimm war es doch gar nicht. Du kannst doch etwas von deinem alten Wandel mit in die Nachfolge rübernehmen. Willst du nicht beides miteinander verbinden? Ganz bewusst wird bei solchen Gedankenspielen die Sklaverei unter der Sünde und Herrschaft Satans, die Abhängigkeiten und Entwürdigungen im alten Leben ausgeklammert. Wir wollen nicht an sich die Welt madig machen. Sie ist ja Schöpfung Gottes, aber sie ist eine gefallene Schöpfung. Und deshalb stehen wir immer wieder in dieser Spannung, nicht wahr? Wir leben in der Welt, wir dürfen das, was Gott uns schenkt, auch genießen, ja, aber es darf uns nicht zu einer Verführung werden oder dass wir eben die Akzente verschieben, ja, dass die weltlichen, irdischen Bedürfnisse über den geistlichen stehen. Es darf nicht zu dieser Akzentverschiebung kommen. Paulus übrigens weist auf eine solche Art Akzentverschiebung hin und mahnt deshalb die Geschwister in Galatien, wo er schreibt in Galater 3, Vers 3, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden. Und Galater 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Hier sehen wir einen Hinweis auf die Zeit der Wüstenwanderung und auf die Zeit des Exodus. Ja, und auch der Hebräerbriefschreiber greift auf die Wüstenwanderung zurück. Wenn es dort heißt, in Hebräer 3, Verse 12 bis 13, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, und hier haben wir wieder, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Oder auch Hebräer 4, 1 bis 3a, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Und Vers 11 vom 4. Kapitel des Hebräerbriefes, so wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens, zu Fall kommt. Hebräer 4, Vers 11. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein. Wissen wir noch den Anfang, ja? Israel ereiferte sich in Klagen. Wir sollen uns an und in Jesus ereifern und das Ziel fest im Auge behalten. Da sollen wir uns einsetzen und auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen, auf die Stimme dieses einen guten Hirten hören, die Jesus heißt, und nicht auf fremde Stimmen oder Stimmen von außen. Und ich schließe mit einem Bild. Ihr seht, von den vier Punkten habe ich nur zwei geschafft. Ja, die Zeit geht so schnell rum. Ich kann ja nicht die anderen zwei Punkte ja zusammenfassen, das geht nicht. Ich komme zum Schluss und ihr könnt das ganze Manuskript, die Auslegung zu 4. Mose 11, dann als PDF-Datei mitbekommen. Ich schließe mit einem Bild und nochmal dann mit einem Wort aus dem Hebräerbrief. Sobald ein Sportler den Startschuss gehört hat, setzt er seine ganzen Kräfte und seine ganze Konzentration dafür ein, den Sieg zu erringen. Für diesen Kampf, den er jetzt bestreitet, hat er viele Entbehrungen auf sich genommen. Seine ganze Zeit hat er dem Kampf gewidmet. Ein Zurück kennt ein Kampfsportler nicht mehr, oder? Wenn der gestartet ist, für den gibt's kein Zurück mehr. Niemals zurück. Ein Kampfsportler hat nur das Ziel im Auge. Ja? Warum ist ein Sportler nicht aufzuhalten, weil er eben nicht an die vergangenen Jahre zurückschaut, die er im Trainingslager zugebracht hat, ja, also auf die Vergangenheit, sondern weil er allein auf das Ziel fokussiert ist und den Siegeskranz fest im Blick hat. Und das ist wirklich ein gutes Bild auch für uns als Nachfolger Jesu. Und darum heißt es letztendlich in Hebräer 11, Verse 24 bis 26, wo es auch in Bezug auf Mose heißt und der Wüstenwanderung, ich lese nach der Schlachterübersetzung diesmal, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, ja, in der Wüste, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah an die Belohnung. An das Wort wollen wir festhalten und das Ziel nicht auf den Augen verlieren. Auch nicht auf dem, ja, auf der Zielgeraden. Gerade dann müssen wir das Ziel fest im Auge behalten. Es lohnt sich. Wir werden es sehen. Der Herr steht zu seinen Verheißungen.